Musik. Die Reichhaltigkeit und Vielfalt der Musik ermöglichte ihm in seltenen Momenten eine umfassende Einbettung, das Sein und das Nachdenken darüber. Daher versuchte er, die nicht erkannten, aber nur erahnten Wahrheiten in einer Sprache auszudrücken, die zugleich Ton als auch grafische Verdeutlichung seiner grundsätzlichen Trost- und Orientierungslosigkeit sein konnte. So schuf er neue Laute und neue Sprachwortkombinationen. Seine musikalische Sprachpoesie beschäftigt sich mit dem Tatsächlichen, das weder glitzernd noch schimmernd sofort die Aufmerksamkeit erregte. Der Versuch, das Wesentliche der Sprache mit Hilfe von Melodien zu erfassen und sich dennoch nicht der Lächerlichkeit preiszugeben, gelang. Er schuf Chiffren, wirkungsvolle Zwitter von Klang, Buchstaben und der Metrik nach Zahlenmustern. Angst. Raphael stellte bei einfacher Rundsicht in seinem Umfeld fest, dass sich viele Menschen von Angst beherrschen ließen. Dabei entdeckte er, dass die schlimmste Angst in ihre Köpfe kroch, wenn sie für einen Moment die Ränder ihres Daseins wahrnahmen. Nachvollziehbar existierte deshalb das geschätzte und in Ehren gehaltene Bild der Erde als Scheibe so ausdauernd und hartnäckig. Die tatsächliche Flachheit ihres Denkens war die süße Versuchung, die sie als Bild der Welt um sich herum wie Schokolade aufleckten. Dem Rand dieser Scheibe wollten sie sich nicht annähern, denn sie fürchteten, von ihr stürzend in die Leere zu fallen. Solange sie mangels der Technik durch die Reise in einem Flugzeug die Krümmung des Meereshorizonts nicht erblickten, wiegten sie sich in Sicherheit, denn nicht so ferne Horizont beruhigte. Die Scheibe war eine kleine, aber stabile Welt mit einem blauen Tuch darüber. Planetarische Beunruhigungen wurden da ausgeblendet. Weite und Seegrenze auf eine angenehme und gefällige Art und Weise miteinander versöhnt. Bücher. Eine kleine Bibliothek in seiner ländlich geprägten Stadt der Kindheit bot ausreichende und anregende Lektüre an. Oft aber blieb die Lektüre im Ungefähren, glich in ihrer Gesamtheit einem Zug, der in einem Tunnel stehen bleibt, weil die Elektrizität ausfällt. Chemie, Physik, Mathematik, Biologie, Literatur, Science Fiction und alle möglichen Bücher, die gerade zufälligerweise im Regal greifbar waren, vermengten und vermischten sich, vermählten sich und ließen sich scheiden. Die Worte und Aussagen der Bücher und zu einem Kristallmuster des Überlegens und der Analyse, als die ordnende Methodik der Philosophie und Literatur diesen Wissensgebieten eine Form und Gestalt gab. Nachdenken gebar die Gedanken, zwischen Details und Informationen bildeten sich dauerhafte Gesprächsthemen. Gleich einer magischen Flüssigkeit sickerte ihm die erstarkende Routine der alltäglichen und gehegten Einsicht der Saft von Märchen und fantastischen Geschichten hinein. Die Grenzlinie zwischen Erforschtem und Unerforschtem wurde durchsichtig und durchdrang auf mehrdimensionale Art den Rohbau seines Gedankenschlosses. Erstmalig erlaubte sich sein Bewusstsein nun Schwärze. Die Anerkennung jener Unwägbarkeit des Suchenden, der es für möglich hielt, dass alles nichtig werden könne. Das Dasein und das Amalgam vermählten sich in einem Kaleidoskop, wurden zu einem gigantischen Kinderspiel, wo Muster sich ständig neu formten und im Wirbel der Zufälle aushärteten. Sein Zimmer im kalifornischen Bungalow. Sein ursprüngliches Zimmer in dem viel zu großen Haus nach kalifornischem Vorbild, auf einem Hügel mit Blick auf Köln, war ein kleiner Raum mit Fenster, der zum Garten hinausschaute. Seiner Vorliebe für die Astronomie entsprechend hatte er die Decke mit Sternbildern dekoriert, als ob er von seinem Bett aus in die Galaxien hineinsehen könne. Poster vom Washingtoner Smithsonian Museum und anderen Quellen verschiedene Planeten und Nebel vervollständigten das Bild. Ein Mars-Globus auf seinem Schreibtisch mit einem Plastikmodell des Space Shuttles ergänzend. Bis zu seinem 16. Lebensjahr war es sein größter Traum, Astronaut zu werden und in dieser Schwärze zu schweben, die man Weltall nannte. Über jene Grenzen hinwegzuschreiten, in denen eine primitive Antriebstechnik die Menschheit bisher gefangen hielt. Die kleine Welt, in der er lebte, schien gewiss. Die große Welt außerhalb seiner kleinen Lebensschachtel aufregend und voller Abenteuer. Er hatte gelernt, fleißige Ameisenkolonnen aus dem Garten in sein Zimmer zu locken und sie mit Kekskrümeln wieder hinauszuschicken, zog Molche auf und war traurig, als sein Liebling ohne nachfeuchtendes Wasser vertrocknete. Libellenlarven ernährte er mit zuckenden Regenwürmern, die er aus einem nahegelegenen Acker ausgrub und mit einem Holzstab zur schmackhaften Beute machte. Raphael pflegte mit Freude, Sorgfalt und Liebe bis zum plötzlichen Ende wegen einer importierten Fischkrankheit drei große Aquarien voller hin- und her schwimmender Süßwasserkreaturen. Das Taschengeld vom Zeitungsaustragen ermöglichte diese Leidenschaften, bis ihn dann diese Krankheit ereilte. Die goldene Trompete. Fast vergaß der Chronist die goldene Trompete, deren Spielen Raphael beim St. Martin-Singen große Aufmerksamkeitsvorteile verschaffte und zusätzliches Kleingeld der begeisterten Zuhörer garantierte. Allerdings wurde dieses Musikinstrument zur Qual, als seine Mutter sich in den amerikanischen Trompetenlehrer verliebte. Mit dem Eifer und Fanatismus der Verliebten nötigte sie nun ihren Sohn zu übermäßigen Übungsanstrengungen. Die Anerkennung seiner musikalischen Fähigkeiten durch Herr Pontalto wurde für ihn zu einem unfreiwilligen Zuhörmarathon. Sobald er pünktlich um 15 Uhr nachmittags das Notenblatt auf den Schreibtisch legte oder in den Notenständer klemmte, schien seine Mutter bei ihrer Arbeit in der Küche oder beim Lesen ihrer deftigen und lesefreundlichen Liebesromane innezuhalten. Fast meinte er, sie mit gespitzten Ohren horchen zu hören. Nur Cowboy-Filme mit Errol Flynn und John Wayne waren dann noch verlockender als seine Übungen mit der Trompete. Allerdings wurden die Filme meistens erst spät abends im flackernden Schwarz-Weiß-Fernsehen gezeigt. Markige Gesichter und Leidenschaften aus der Konservendose für Gefühlskalte konnten dann ihren besonderen Reiz bei seiner Mutter wirksam werden lassen. Daher war er froh, als er den Musiklehrer so verärgert hatte, dass er trotz Talents des Lernunwillens bezichtigt wurde und das vorher geliebte Instrument zugunsten einer Stereoanlage für 500 D-Mark verkauft. Zwar hatte es ihm leid getan, dieses kühle Instrument voller goldener Töne für einen Röhrenkasten zu verscherbeln, aber die große Erleichterung, nun ohne Übungsstunden und zwanghaften Trompetenspielen leben zu dürfen, erleichterte ihn vom Albdruck der geborgten Liebesleistung. Weil die Beziehung oder Flirt seiner Mutter mit dem Trompetenlehrer Pontalto bald schon wie eine flackernde Kerze erlosch und am Fehlen konkreter Zuneigungsbeweise wie eine Zimmerblume ohne Wasser verdorrte, hatte dieser Verkauf der Trompete für eine Erbsensuppe keine Konsequenzen für ihn. Umzug in das Zimmer mit Außentreppe. Seine Mutter wollte ihr eigenes Zimmer im Haus, um dort die Redaktion des heimatverbundenen American Clubs, Newsletters und die Buchhaltung dieser Vereinigung amerikanischer Frauen in Deutschland pflegen zu können. Dafür zog er in den sogenannten Hobbykeller um. Ein großer Raum mit eigener Außentreppe, der allerdings als Durchgang zum Technikbereich des heimischen Hallenbades diente und somit seinem Vater häufig Gelegenheiten bot, in Raphaels Welt voller Eifersucht einzubrechen. Die obligatorische Werkbank aller selbsternannten Handwerker jener Epoche wurde auch in diesen Schwimmbadkeller hineingestellt, mit Holzstücken oder diversen Splittern ausgestattet, durchbrach sein Vater öfters respektlos seine Privatheit. Freundinnen und andere Erscheinungen. Der Besuch von Freundinnen war immer ein Grund zusätzlicher Notwendigkeiten. Auch das Abschließen der Zimmertür war da nicht unbedingt förderlich. Zu sehr wirkte hier die Eifersucht auf den jüngeren Sohn nach, dem solche Freuden ja im Gegensatz zum prinzipiell moralischen Vater offenstanden. Überhaupt waren die väterlichen Vorstellungen von Sexualkunde für den gut mit französischen Magazinen von Kiosken an der Champs-Élysées ausgestatteten jungen Mann allenfalls belustigend. Über solche Dinge wurde nicht gesprochen. Zu seinem 15. Geburtstag oder kurz davor war der Vater mit einem Buch zu ihm gekommen, in dem aus Sicht eines jungen Mädchens verkrampft über ihre Gefühle berichtet wurde. Nichts wurde konkret dargestellt, alles blieb im Ungefähren, übertüncht von schönen Worten, merkwürdigen Phrasen und dem mutig eingestreuten Sensationswort Vagina. »Lese dieses Buch«, sagte der Vater zu ihm und druckste herum. »Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.« Das war seine gesamte Kommunikation und ausgeklügelte Erziehung bezüglich dieses heiklen Themas. Raphael wurde nie wieder gefragt, ob er dieses Buch gelesen hatte. Es verschwand in einer dunklen Ecke des Zimmers und wurde dort ignoriert.